Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, auch heute Morgen herzlich willkommen. Meine Stimme ist morgens tiefer und auch zurzeit besonders, aber ich hoffe, Sie können mich verstehen. Ja, es kommt ja nicht von der Höhe der Stimme, sondern dass sie überhaupt noch funktioniert. Da sind wir auch dankbar dem Herrn für alle Gnade. Wir haben heute Morgen das Thema Weisheit und Torheit. Wenn wir das vom Neuen Testament her betrachten würden, welches Wort würde uns denn da zuerst einfallen dazu? Wenn wir hören Weisheit und Torheit im Neuen Testament. Erst 1. Korinther 1 und 2, genau. Die Torheit Gottes, wenn es die gäbe, die wäre weiser als die Weisheit aller Welt. Aber Gott sei Dank ist Gott der allein Weise und Mächtige. Ich möchte einfach als zum Eindruck aus dem Buch der Sprüche einige Verse lesen zum Thema Weisheit und Torheit zu Beginn, dass wir uns ein bisschen einstimmen lassen in das, was in den Sprüchen sich hierzu findet. In Sprüche 9 lesen wir zum Beispiel: Verlasst die Torheit, damit ihr lebt, und wandelt auf dem Weg der Einsicht. Dann lesen wir in Sprüche 17, Vers 12: Besser es trifft jemand eine Bärin an, die ihrer Jungen beraubt ist, als einen Narren in seiner Torheit. In Sprüche 18, Vers 13 lesen wir: Wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. In Sprüche 22, Vers 15 steht: Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. In Sprüche 12, Vers 23 lesen wir: Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber das Herz der Narren schreit die Torheit hinaus. In Sprüche 26 lesen wir ab Vers 3: Dem Pferd eine Geißel, dem Esel einen Zaum und dem Narren eine Rute auf den Rücken. In Vers 4: Antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Antworte aber dem Narren nach seiner Narrheit, damit er sich nicht für weise hält. Und weiter: Es haut sich die Füße ab und muss Ärger schlucken, wer seine Angelegenheiten durch einen Narren besorgen lässt. Und weiter: Die Beine des Lahmen hängen schlaff herunter, so ist ein weiser Spruch im Mund der Toren. Wie wenn man einen Stein in der Schleuder festbindet, so ist's, wenn man einem Toren Ehre erweist. Ein Dorn geriet in die Hand eines Trunkenen und ein Spruch in den Mund der Toren. Ein Schütze, der alle verwundet, so ist, wer einen Toren und dahergelaufene in Lohn nimmt. Wie ein Hund, der zu seinem Gespeit zurückkehrt, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. Siehst du einen Mann, der sich selbst für weise hält, so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn. Wir sehen schon, das Thema Weisheit und Torheit durchzieht das ganze Buch der Sprüche. Und ich konnte auch nur einige Verse daraus lesen. Und ihr seht auch schon, wie das gut verteilt ist im Buch der Sprüche, das gar keinen Sinn hat, erstmal zu blättern, weil man dann durch alles hindurch geht. Und ich habe es deshalb versucht, auch thematisch ein bisschen zusammenzufassen. Ich möchte zu Beginn einen Überblick geben über den Gegensatz zwischen göttlicher Weisheit und menschlicher Torheit. Die göttliche Weisheit kommt von Gott, wie das Wort schon sagt, wenn ich von göttlicher Weisheit rede. Und die menschliche Torheit kommt vom Menschen. Aus dem eigenen Herzen kommt nichts Gutes. So kommen daraus auch dumme Gedanken und törichtes Wesen, die ganze Narretei. Die Weisheit, die Gott schenkt, die gibt Gott wieder die Ehre, sie ehrt Gott. Während die Torheit dazu führt, dass sich der Mensch, der Tor, selber ehrt, selber groß macht, selber etwas gelten will. Haben wir gerade schon in einigen Beispielen gehört. Die göttliche Weisheit, die Gott schenkt dem Menschen, die verlässt sich ganz auf Gott. Sie setzt auf Gott allein ihr Vertrauen, die Weisheit. Die Torheit, Wir haben es gestern auch schon gehört, verlässt sich auf ihren eigenen Verstand. Der Tor ist es, der denkt, er weiß schon alles. Ist mir interessant, wenn ich so an Studium zurückdenke, wenn man so Erstsemesterstudenten trifft, vielleicht auch selber war in der Zeit, die meinen, sie wissen schon alles. Ja. Ich studiere hier nur noch, dass ich meinen Abschluss mache. Ich weiß ja sowieso schon alles. Ich habe auch schon solche Studenten kennengelernt. Und je länger man studiert, umso mehr merkt man, wie wenig man überhaupt weiß. Auch noch am Ende des Studiums. Auch am Ende des Lebens. Nicht? Aber der Tor, er meint, er weiß schon alles. Er verlässt sich auf seinen eigenen Verstand, auf seine eigene Kraft. Der Weise, der mit göttlicher Weisheit beschenkt ist, gehorcht Gott. Er vertraut auf Gott, ehrt Gott, gehorcht Gott. Der Tor aber gehorcht dem, der letztendlich möchte, dass er töricht bleibt. Das ist niemand anders als der Satan. Ja? Wer töricht bleiben möchte, wer sich nichts sagen lässt, keine Erkenntnis und Gottesfurcht annimmt, wir haben es gestern gehört, die Gottesfurcht ist der Anfang der Weisheit und Erkenntnis, der gehorcht Satan. Und Satan hat den Menschen ja schon verführt, von der Frucht zu essen, der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Baum, der klug macht, hat er ihm versprochen, eine Frucht, die die Augen öffnet. Und er ist dieser Einflüsterung der Schlange verfallen, sich selber für groß und für weise zu halten. In Wirklichkeit aber die törichtste und verhängnisvollste Handlung, diese Frucht eigenmächtig zu nehmen, der Erkenntnis. Wir können nur erkennen, was Gott uns offenbart. Wir haben es gestern gehört. Wahre Erkenntnis beruht auf Offenbarung und nicht auf philosophischen, eigenmächtigen Bestrebungen. Wahre Erkenntnis schenkt Gott von oben nach unten. Und menschliches Erkenntnisstreben geht von unten nach oben, führt aber in die Irre, weil es nicht zum wirklichen Gott kommt, sondern wie eine Fahne, die hin und her schwankt, in alle möglichen Richtungen nach oben ausstößt, aber nicht senkrecht nach oben zu Gott gelangt. Dieses eigene Erkenntnisstreben ist wie ein Grashalm im Wind, der hin und her geweht wird, wo der Wind weht. Deshalb kommt eigenmächtige Erkenntnis nicht zum lebendigen Gott, sondern zum eigenen Götzen, des eigenen Ich, mit den eigenen Religionen und Ideologien und Lebensformen. Von Gott geschenkte Weisheit, solche Menschen lassen sich etwas sagen. Sie sind belehrbar, nehmen Korrektur an, nehmen Kritik an, nehmen Veränderung an, wenn sie biblisch begründet ist. Der Tor aber ist übermütig und anmaßend. Er lässt sich nichts sagen. Er weiß eben alles besser, meint er zumindest. Töricht, närrisch ist das aber, weil er so verloren geht. Der Weise hört also zu. Der Tor dagegen hört nicht zu, sondern er schreit seine Narrheit heraus. So wie jetzt auch an Fasching wird herausgeschrien. Der größte Blödsinn. Ja. Aber nicht nur an Fasching, überhaupt Menschen, die sich nichts sagen lassen, die Gott nicht ernst nehmen, die sein Wort nicht ernst nehmen. Sie halten sich selbst für klug und schreien ihre Narretei noch heraus. Es geht gerade diese neue Atheismuswelle durch England, wo dann dieser Dawkins, der mit seinem antichristlichen Bestseller der Gotteswahn Millionen verdient hat, jetzt Busse bekleben lässt mit Aufsprüchen, es gibt keinen Gott und Ähnliches. Ja. Ein Busfahrer in England hat sich geweigert und hat seine Stelle dafür verloren. Und auch wir müssen, wenn solche Entscheidungen auf uns zukommen, Gott mehr ehren als die Menschen und nach unserem Gewissen, das an der Heiligen Schrift geschärft ist, handeln. Auch wir stehen sicherlich immer wieder in solchen Entscheidungen. Der Weise also hört zu und der Narr schreit alles heraus. Die göttliche Weisheit praktiziert Treue, Gerechtigkeit und wahre Liebe. Die menschliche Torheit praktiziert Untreue, Ungerechtigkeit und Betrug. Das sehen wir noch in den weiteren Ausführungen, auch in den Sprüchen, wenn es um die Zucht der Zunge geht, wenn es auch um Fleiß und Faulheit geht und andere Dinge. Auch Zucht und Unzucht, ja, das sind auch Gegensätze, die mit Weisheit und Torheit zusammenhängen. Die göttliche Weisheit führt zum Himmelreich, die Torheit aber führt geradewegs ins Totenreich, in die ewige Verdammnis. Soweit einiges zusammenfassend als Vorausbemerkung. Ihr seht also, ich versuche alles immer zu erklären, auch anhand von Gegensatzpaaren, wie es auch in den Sprüchen ist. Auch in diesen rhythmischen Zweizeilern, Vierzeilern, Sechszeilern oder Achtzeilern im Hebräischen, besonders schön zu sehen, sind es immer Gegensatzpaare zwischen dem, was vom Herrn kommt und dem, was von unten stammt. Nun wollen wir einiges noch vertiefen. Lesen wir einmal Sprüche 9 ab Vers 1. Sprüche 9 ab Vers 1. Es ist in manchen Bibeln überschrieben mit der Überschrift Ruf der Weisheit, Ruf der Torheit als Gegensatzpaar. Und da heißt es nun, die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihre Tafel gedeckt. Sie hat ihre Mägde ausgesandt, sie lädt ein auf den Höhen der Stadt. Wer unverständig ist, der komme herzu. Zum Uneinsichtigen spricht sie, kommt her, esst von meinem Brot und trinkt von dem Wein, den ich gemischt habe. Verlasst die Torheit, damit ihr lebt, und wandelt auf dem Weg der Einsicht. Und weiter, wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung, und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, der holt sich Schmach. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht, und er wird dich lieben. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, und die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Denn durch mich werden deine Tage sich mehren und werden Jahre zu deinem Leben hinzugefügt. Bist du weise, so kommt es dir selbst zugute. Bist du aber ein Spötter, so hast du es allein zu tragen. Soweit einiges zur Weisheit. Und jetzt kommt dagegen die Torheit, die einlädt. Sehr dreist und sehr frech. Frau Torheit ist unbändig, voll Unverstand und erkennt gar nichts. Und doch sitzt sie bei der Tür ihres Hauses auf einem Sessel auf den Höhen der Stadt, um die Vorübergehenden einzuladen, die auf dem richtigen Pfad wandeln. Und sie spricht, wer unverständig ist, der komme herzu. Und zum Uneinsichtigen spricht sie, gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt köstlich. Er weiß aber nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreiches. Eine sehr bewegende Sprache, gerade hier auch in den Sprüchen. Und sehr tiefgehend. Wir können das gar nicht alles ausschöpfen, was hier steht. Und das ist grundlegend. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut. Und zwar hat sie 7 Säulen ausgehauen. Diese 7 Zahl erinnert natürlich an die Vollkommenheit Gottes. Und in Jesaja 11, Vers 2, wo es auch vom Kommen des Messias die Rede ist, da ist auch dieser 7-fache Geist des Herrn beschrieben, der dann gerade in der Johannes-Offenbarung sich immer wieder entfaltet in 7-facher Wirkung. In Jesaja 11, Vers 2 lesen wir dann über den Spross aus dem Stumpf Isais, dass auf ihm ruhen wird der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rats und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Da haben wir auch wieder einen Schlüsselbegriff, die Gottesfurcht, die Furcht des Herrn. Das hängt zusammen auch mit der Erkenntnis. Ohne dieses gibt es keine Erkenntnis und auch kein Leben gemäß Gottes Willen. Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, hat ihre 7 Säulen ausgehauen. Sie stehen fest. Und dann lädt sie zum Festmahl. Das wird hier sehr eindrücklich beschrieben. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt und ihre Tafel gedeckt. Es ist interessant, dass auch das Wirken unseres Herrn Jesus im Johannesevangelium mit einer Hochzeit beginnt. Es ist Hochzeitszeit, wenn der Bräutigam kommt, da müssen die Gäste nicht fasten. Und wenn er wiederkommt, sind wir eingeladen zum himmlischen Hochzeitsmahl, wenn wir zu ihm gehen dürfen. Und hier lädt die Weisheit ein. Und die Weisheit, wir wissen es ja aus Sprüche 8, was wir noch betrachten werden, so der Herr will, und auch Johannes 1, die Weisheit ist ja auch letztendlich eine Person, nämlich der Sohn Gottes. Er ist es, der einlädt. Komm, komm, wer durstig ist, zu mir und trinke. Er nehme das Wasser des Lebens umsonst. Unser Herr Jesus Christus. In ihm ist die Fülle aller Weisheit und Erkenntnis, heißt es im Kolosserbrief. Alle Geheimnisse sind in ihm verborgen. Und wir können nur das wahre Wesen des Menschen und der Welt erkennen, wenn wir in ihm sind und von seiner Weisheit Anteil bekommen. Ja, und so ist auch hier dieses Bild für die Weisheit. Sie hat ihr Vieh geschlachtet, ihren Wein gemischt, ihre Tafel gedeckt, ihre Mägde ausgesandt. Sie lädt ein auf den Höhen der Stadt. Und wir finden im Neuen Testament tatsächlich die Einladung zum königlichen Hochzeitsmahl, auch in Gleichnissen, besonders auch in Matthäus 22. Da heißt es, wo der Herr Jesus dann spricht, da begann Jesus und redete wieder in Gleichnissen zu ihnen und sprach, das Reich der Himmel gleicht einem König, der für seinen Sohn das Hochzeitsfest veranstaltete. Auch hier der Sohn Gottes, ja. Und er sandte seine Knechte aus, um die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Aber sie wollten nicht kommen. Wie schrecklich, ja. Es bezieht sich sicherlich auch auf Israel zu seiner Zeit, das ihn überwiegend abgelehnt hat. Nicht alle. Die Jünger sind ja auch Juden, sie sind ihm nachgefolgt. Aber viele haben ihn abgelehnt. Und dann geht es auch weiter zu den Heiden. An die Hecken und Zäune wird eingeladen. Und auch wenn wir heute als Heidenchristen den Herrn nur namentlich ehren und nicht wirklich lieben, ihn ablehnen, dann wird der Herr auch andere berufen. Das gilt also nicht nur für Israel, sondern auch für jeden. Diese Einladung zum Hochzeitsmahl und ob wir dann auch Ja sagen, hoffentlich, ja, diese freudige Zustimmung geben. Aber sie wollten nicht kommen. Und dann lesen wir weiter, da sandte er nochmals andere Knechte und sprach, sagt den Geladenen, siehe, meine Mahlzeit habe ich bereitet. Meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet und alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf, sondern gingen hin, der eine auf seinen Acker, der andere zu seinem Gewerbe. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Wer sind denn diese Knechte eigentlich? Die Propheten im Alten Bund und dann kommt der Sohn und auch alle, die dem Herrn dienen, ja. Es gibt ja noch anderes Gleichnis, ja, wo das beschrieben wird, dass zum Schluss dann der Sohn kommt. Aber hier heißt es nun, als der König das hörte, wurde er zornig, sandte seine Heere aus und brachte diese Mörder um und zündete ihre Stadt an. Dann sprach er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, aber die Geladenen waren nicht würdig. Darum geht hin an die Kreuzungen der Straßen und ladet zur Hochzeit ein, so viele ihr findet. Und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Das heißt, es sind alle eingeladen, aber nicht jeder hat dann auch ein hochzeitliches Kleid an. Das kommt gleich anschließend, denn einer kommt da hinein, der hatte kein hochzeitlich Gewand, und er wurde dann gebunden und hinausgeworfen in die Finsternis. Also ein hochzeitliches Kleid, das ist das Blut des Lammes, das uns reinwäscht von unseren Sünden. Haben wir diese Reinigung durch das Blut unseres Herrn Jesus Christus? Sind wir seine Kinder? Ein Kind Gottes ist nur, wer wiedergeboren ist durch seinen Geist. Nicht jeder, der ein Geschöpf Gottes ist, ist auch schon ein Kind Gottes. Nur, die in Jesus Söhne des Vaters geworden sind. Und dann heißt es weiter in Sprüche 9, Vers 6. Übrigens in Vers 5, Brot und Wein, werden hier auch in den Sprüchen schon erwähnt. Ist natürlich auch schon ein symbolischer Hinweis hier auf das Abendmahl, das Opfer unseres Herrn im Neuen Bund. Und dann in Vers 6 kommt der Aufruf, verlasst die Torheit, damit ihr lebt und wandelt auf dem Weg der Einsicht. Denn wir haben aus Sprüche 9, Vers 18 gehört, dass das Ende der Torheit das Totenreich ist. Der Sold der Sünde ist der Tod und die Torheit ist Sünde und führt zu weiterer Sünde. Ja, die Wurzel aller Sünde, die Torheit, die mit dem Hochmut, dem Sündenfall verbunden ist. Deshalb sind wir auch hier und jetzt nicht bei den Faschingsumzügen. Ja. Verlasst die Torheit, damit ihr lebt. Die Leute, die betäuben nur ihre eigene Schuld und Gottesferne mit Alkohol, mit Ausgelassenheit, aber nicht mit wirklicher Freude, wenn sie denken, sie finden die Erfüllung in diesen Narretei-Dingen. Ein wahrer Christ muss sich keine Maske aufsetzen, sondern darf frei zum Herrn stehen und vor ihm wandeln. Nun kommen einige Beispiele weiterhin hier für Weisheit und Torheit. Das heißt in 9, Vers 7, wer einen Spötter züchtigt, holt sich Beschimpfung. Und wer einen Gesetzlosen zurechtweist, holt sich Schmach. Weise nicht den Spötter zurecht, damit er dich nicht hasst. Weise den Weisen zurecht, so wird er dich lieben. Tja, jedes Ding hat seine Zeit und wir sollen die Perlen nicht vor die Säue werfen. Sicherlich sind alle eingeladen, wir dürfen jedem Menschen das Evangelium sagen. Aber wenn wir merken, ein Mensch ist nicht bereit, er spottet nur, dann hat der Herr Jesus auch gesagt, wer euch nicht aufnimmt, der schüttelt den Staub von den Füßen und geht weiter. Wir sollen unsere beschränkte Kraft da einsetzen, wo Menschen auch das Evangelium bereit sind aufzunehmen. Sicherlich, wir können jemanden eine Zeit lang begleiten. Ich habe auch 10 Jahre jemanden begleitet und dann hat er irgendwann gesagt, er will gar nicht wirklich mit dem Herrn wandeln, er will vom Alkohol nicht lassen, er will nicht arbeiten und so weiter. Ich sage, ja, wenn das dein letztes Wort ist, kann ich auch nichts weitermachen, kann ich dich nur Gott anbefehlen. Weise einen Spötter nicht zurecht, steht hier, damit er dich nicht hasst. Das heißt, er wird irgendwann die Kritik, für ihn ist es ja Kritik, abweisen und dich hassen und womöglich sogar töten. Das ist eine gefährliche Sache bei einem Spötter. Du sollst ja auch nicht sitzen, wo die Spötter sitzen. Also da gibt es heilige Grenzen. Und man kann ihm das Evangelium sagen, einmal, zweimal, dreimal, aber ihn nicht herausfordern, so dass er dich hasst. Darum geht es. Also recht zu verstehen, das Evangelium verkündigen, aber nicht Perlen vor die Säue werfen, wo man dann selber am Schluss zertrampelt wird. Dazu ist unsere Kraft zu schade. Ja. Ich kenne Straßenprediger, die machen einen sehr guten, aber auch sehr gefährlichen Dienst. Ich hätte den Mut nicht, jetzt das paar Mal die Woche, wie zum Beispiel manche Brüder zu machen, aber ich wünschte mir, es gäbe mehr davon, die das auch machen. Und wir sollten vielleicht doch auch uns den Mut schenken lassen. Es steht dann hier, weise den Weisen zurecht und er wird dich lieben. Ja, warum? Weil der Weise offen ist dafür, für Korrektur. Er nimmt es an. Andere nehmen es nicht unbedingt an. Wer weise ist, aber lässt sich etwas sagen, wird dann auch nicht aufbrausend und ausfällig den anderen zurückweisen, der ihm etwas in Liebe und Deutlichkeit sagt. Natürlich sollen wir es in Liebe sagen und deutlich, nicht jetzt mit Brutalität oder Besserwisserei. Es ist, wäre da nicht im geistlichen Sinne. Zurechtweisung sollte so sein, dass wir uns unter den anderen stellen und sagen, ich bin auch ein begnadigter Sünder. Nichts Besseres. Und dann heißt es, gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Belehre den Gerechten, so wird er noch mehr lernen. Das ist wunderbar. Wer hat, dem wird noch gegeben werden, sagt der Herr Jesus. Und dem, der wenig hat und auch nicht mit den Talenten arbeitet, die der Herr ihm gegeben hat, von dem wird am Schluss auch noch das weggenommen, wo er keine Frucht gebracht hat, sondern wir sollen dem Herrn fruchtbringend dienen. Und Belehrung annehmen und auch Belehrung weitergeben an den, der auch sie annimmt. Und dann kommt das, was wir gestern schon gehört haben. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Die Erkenntnis des Heiligen ist Einsicht. Das heißt, dass man einsieht, was wirklich zum Leben dient und auch zum ewigen Leben. Durch mich werden deine Tage sich mehren. Auch das haben wir gestern schon gehört. Wer mit dem Herrn wandelt, der hat auch Segen davon. Nun wird die Torheit beschrieben. Weisheit und Torheit. Die ist unbändig. Das heißt, sie ist hemmungslos, haltlos, sinnlos, die Torheit. So wie es eben jetzt auch zugeht, gerade in den närrischen Tagen, muss ich jetzt nicht weiter ausmalen. Und dann hält sie sich für klug und erkennt in Wirklichkeit aber gar nichts, steht hier. Es sind blinde Blindenleiter, die von der Torheit getrieben werden. Politiker ohne Gott, Wirtschaftler ohne Gehorsam gegenüber Gottes Ordnungen, Theologen ohne Theos, gibt es leider auch, ohne Gott. Das sind dann oft reine Philosophen oder Sozialwissenschaftler. Es ist eine Tragik, wenn jemand, der gar nicht wirklich glaubt, in solche Dienste geht. Das sind dann blinde Blindenleiter. Sie erkennen gar nichts und verführen nur andere. Und doch tut sich die Torheit groß. Sie sitzt nicht irgendwo in der Ecke, ganz bescheiden und versteckt, sondern, wie heißt es hier, sie sitzt bei der Tür ihres Hauses, ganz offen, auf einem Sessel auf den Höhen der Stadt, herausfordernd, provokativ, marktschreierisch. Das sind so die Marktschreier-Typen, die dann ihre Torheit überall verbreiten, auch durch die Massenmedien übrigens. Ja, was da an Torheit, an Verführung kommt, es ist unbeschreiblich und grausam. Wir Christen sollten aber auch unseren Mund aufmachen. Das ist die andere Seite. Ja? Oft sind wir so zu zaghaft. Wir sollten auch auf die Straßen gehen und dort die Menschen erreichen, die ja wie verlorene Schafe in ihr Verderben laufen. Und es ist schlimm, wenn wir hier lesen, dass diese Torheit auf den Höhen der Stadt sitzt, um die Vorübergehenden einzuladen, die auf dem richtigen Pfad wandeln. Das ist nämlich Verführung. Die Gläubigen, oder sagen wir mal vielleicht noch nicht Gläubigen, aber solche, die vielleicht offen wären, sie werden weggeführt vom schmalen Weg auf den breiten Weg, werden verführt. Und das geschieht heute, ich muss es deutlich sagen, leider auch innerhalb von Kirchen und christlichen Kreisen, noch mehr als außerhalb, weil man denkt, naja, da wird ja Bibel verkündigt, ja von wegen. Bei uns hat die Bibelkritik so viel zerstört in unserem Land, dass schon seit Jahrhunderten der Unglaube, der Nihilismus, Agnostizismus und Atheismus regieren. Inmitten von Kirchengebäuden und Freikirchen auch heute. Es ist nicht flächendeckend so, Gott sei Dank. Es gibt immer wieder rühmliche Ausnahmen, wo noch das Wort unverkürzt, unverfälscht und nicht mit Glaubenszweifeln verkündet wird, sondern im Vertrauen, dass Gott alles ausführt, was er verheißen hat. Aber ich habe ja selber Theologie studiert an den Universitäten, wird der Glaube systematisch zerstört. Das, was als Kinderglaube so bezeichnet wird, soll dann einer rationalen Erkenntnis weichen. Aber die Voraussetzungen der historisch-kritischen Theologie sind eben atheistisch, gottlos. Man kann nicht glauben, dass Gott wirklich Wunder tut, dass es wirkliche Zukunftsprophetie gibt und dass sich das noch erfüllt, nur als Beispiel. Oder auch, dass ein Toter aufersteht. Im Grunde wird das dann umgedeutet von vielen. Es gibt auch vielleicht manche Theologen, wir können niemand ins Herz schauen, die das glauben, die aber dann Abstriche machen am Rest der biblischen Aussagen. Und so hat man also ein verkürztes und damit auch verfälschtes Bibelverständnis. Ja, und die Torheit, die ruft übrigens ganz wörtlich, genauso wie die Weisheit, wer unverständig ist, der komme herzu. Sprüche 9, Vers 4 ruft die Weisheit, Sprüche 9, Vers 16 die Torheit. Wer unverständig ist, der komme herzu. Sie lädt den Unverständigen ein, zu lernen. Nur bei der Torheit lernt man eben keine Weisheit, sondern das Gegenteil. Zum Uneinsichtigen spricht sie, und jetzt kommen konkrete Beispiele für diese Verführung. Gestohlenes Wasser ist süß und heimliches Brot schmeckt köstlich. Diebstahl, Heimlichkeit, Verbergung der Wahrheit bzw. Zerstörung der Wahrheit. Es werden auch Beispiele genannt im Buch der Sprüche. Gerade der Ehebruch wird ausführlich beschrieben, wie das so abläuft, ja, bei Nacht und heimlich. Es wird in den ersten Kapiteln der Sprüche ausführlich beschrieben. Ich möchte es hier nicht machen, weil auch Kinder da sind. Aber jedenfalls, Das ist auch diese Heimlichkeit. Ja, der Mann ist weit weg, dann kommen und ja, wir machen es uns bequem und all diese Dinge. Gestohlenes Wasser ist süß. Die gestohlene Ehefrau im Ehebruch, süß. Aber nachher ist es der Eingang zum Totenreich, heißt es dann in den entsprechenden Kapiteln des Buches Sprüche. Ein kurzer Genuss und ewiger Verdruss. So muss man sagen. Nicht? Und so ist es auch heute. Viele Menschen leben lustbetont, kurzer Genuss. Und dann kommt das schlechte Gewissen, das schale und eklige Gefühl und die Angst vor der ewigen Verdammnis. Und wir dürfen auch die Gnade Gottes nicht einfach billig nehmen als Billigware, sondern wir sollen den Herrn bitten, uns Kraft zu schenken, der Sünde zu widerstehen und im Gehorsam zu wandeln. Wir dürfen um die Vergebung wissen, Gott sei Dank. Keiner von uns bleibt immer zu sinnlos. Das wäre eine Irrlehre, wenn wir das behaupten würden. Aber wir können wirklich mit der Kraft des Herrn rechnen und ihn auch darum bitten, um Stärkung und auch um Reinigung und Heiligung. Ja, die Torheit. Gestohlenes Wasser ist süß. Er weiß aber nicht, dass die Schatten dort hausen und ihre Gäste in den Tiefen des Totenreiches. Soweit eine kurze Auslegung zu Sprüche 9. Ruf der Weisheit, Ruf der Torheit. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit. So möchte ich jetzt noch auf einzelne Sprüche eingehen von den sehr vielen. Eine Auswahl, die jetzt den Gegensatz zwischen Weisem und Torem beschreiben. Einige Beispiele. Sprüche 12, Vers 23. Wir haben vorhin auch schon einiges davon gelesen. Da steht zum Beispiel, ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen, aber das Herz der Narren schreit die Torheit hinaus. Sprüche 12, Vers 23. Ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen. Man muss nicht gleich überall hingehen und den Leuten erzählen, was ich alles studiert habe und wie viele Abschlüsse ich habe und dass ich da und da promoviert habe. Ich sage es mal für einen Akademiker, es gibt auch in anderen Berufen genauso das Gleiche. Ich bin der beste Schreiner in ganz Deutschland und ja, das ist alles, vielleicht stimmt es ja sogar, ja, will man gar nicht beschreiben. Aber wie wirkt denn das auf den anderen? Das erweckt nichts anderes als Neid, Eifersucht. Man muss ja wissen, wir belasten auch andere Menschen, wenn wir prahlen. Die Prahlerei befleckt uns selber. Es ist ja meistens übertrieben auch, muss man ja zugeben. Keiner ist der Beste. Ja, wir wissen gar nicht, wer der Beste ist. Der Beste ist letztendlich Gott selber nur. Ja, aber jeder Mensch, der sich für den Besten hält, der kann sehr schnell von seinem Podest herunterfallen. Es gibt ja jedes Jahr die Wettkämpfe, auch jetzt wieder die alpinen Meisterschaften. Und es ist selten so, dass jemand ein paar Jahre hintereinander immer die Meisterschaft behält. Es ist immer wieder ein anderer der Beste. Und so soll man auch bereit sein, abzutreten. Und ein kluger Mensch verbirgt sein Wissen. Das verstehe ich so, dass es heißen soll, der prahlt nicht. Der schreit es nicht heraus, auch wenn er vielleicht viel Wissen hat. Aber in 1. Korinther 13 lesen wir ja auch, dass alles Wissen nichts bringt, wenn es nicht in der Liebe ist. Wer nicht die Liebe hat, den wird seine Erkenntnis nicht retten. Wissen bläht auf. Wie ein Ballon, der immer größer wird und irgendwann, bumm, platzt es dann. Ein kluger Mensch, der prahlt es eben nicht hinaus. Aber der Narr, das ist dann der Kontrast, der schreit die Torheit hinaus. Genauso wie ich es vorhin beschrieben habe. Ja. Ich bin der Größte, der Beste, der Stärkste, der Schnellste, der Schönste, die Schönste. Ja. Wir haben es auch mal für die Frauen. Die Klügste, die beste Hausfrau und so weiter und so fort. Aber wir merken ja, das ist peinlich, nicht? Ist sehr peinlich. Und ein Tor merkt es gar nicht, wie peinlich das ist. Der läuft dann immer so herum, die Hand auf die eigene Schulter klopfend. Und die anderen lachen an sich ihn aus und er merkt es gar nicht. Deshalb ist es besser, ein guter Rat, auch von mir, auch aufgrund eigener Erfahrungen, behaltet euer Wissen lieber ein bisschen für euch. Wir können helfen mit dem Wissen, arbeiten, dienen, aber nicht damit prahlen. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn, ja, das ist entscheidend, denn alles ist Geschenk. Unsere Gaben, unser Wissen, unsere Kraft, auch unsere Gesundheit. Wenn es einmal weniger ist, weniger Gesundheit, mehr Krankheit, dann merken wir immer mehr, wie abhängig wir von Gott sind in allem. Sprüche 14, Vers 1, die Weisheit der Frauen baut ihr Haus, die Torheit reißt es ein mit eigenen Händen. durch Weisheit, durch gutes Wirtschaften, wozu auch die Frau beiträgt, wir werden es heute Abend hören, wird ein Hausstand aufgebaut. Natürlich auch durch den Mann, aber hier wird die Frau genannt. Ja. Hat in den Sprüchen eine ganz große Bedeutung, die Rolle der Frau. Aber die Torheit reißt es ein mit eigenen Händen. Verschwendungssucht, Stolz, kein gutes Wirtschaften, kein Vertrauen auf das Versorgen des Herrn. Das ist alles töricht und noch vieles andere. Dann heißt es weiter, das habe ich auch schon gelesen, besser es trifft jemand eine Bärin an, die ihrer Jungen beraubt ist, als einen Narren in seiner Torheit. Was ist denn das, so eine Bärin, die ihrer Jungen beraubt ist? Ist die sehr lieb und schmusig? Nein, sehr aggressiv. Und ein Narr in seiner Torheit, der rast noch mehr als eine Bärin. Ja? Das ist jemand, der keinen Halt hat, der auch sehr aggressiv werden kann, der sehr wild und hinausschreiend, ausfahrend, ausfällig werden kann. Und es ist besser, man macht einen Bogen um so jemanden. Und man denkt, auch wenn jemand besonders auch betrunken ist, das kommt auch noch in den Sprüchen vor, ja, das ist dann oft sehr gefährlich sogar. Sage ich auch unseren Kindern immer, macht da einen Bogen, wenn ihr mal einen Betrunkenen auf dem Weg begegnet. Weiß nicht, was da passiert, denn der Mensch verliert dann die Hemmungen. Gerade der Alkoholismus ist ja etwas, was die Narrheit wesentlich verstärkt und die Sünde fördert. Und dann etwas, was ich mir auch immer wieder sagen lassen muss, wir lassen ja das Wort zu uns allen sprechen, auch zum Prediger. Sprüche 18, Vers 13, wer antwortet, bevor er gehört hat, dem ist es Torheit und Schande. Habt ihr das verstanden? Wer antwortet, bevor er gehört hat? Was könnte das heißen? Nun, wir halten uns ja für so klug. Wir denken ja, wir wissen schon, was der andere sagen will, bevor er überhaupt ein paar Worte ausgesprochen hat. Dann gibt man schon die Antwort, bevor der Satz ausgesprochen ist. Gut, es gibt auch manchmal Leute, die sind sehr weitschweifig mit ihren Ausführungen. Deshalb bin ich auch immer in der Gefahr, sehr schnell dazwischen zu reden, weil ich oft sehr wenig Zeit habe, weil mich sehr viele Leute anrufen. Habt ihr auch Verständnis an der Stelle, möchte ich es mal sagen, dass ich mich sehr kurz fassen muss, auch mit E-Mails und so weiter. Aber auch ich und wir sollten es lernen, zuzuhören. Denn nur dann können wir wirklich verstehen, was der andere wirklich meint. Ich habe schon oft erleben müssen, dass er dann sagt, das habe ich gar nicht gemeint, was du mir jetzt geantwortet hast. Da muss ich sagen, Entschuldigung, sagen wir es jetzt nochmal ausführlicher. Ich nehme mir jetzt die Zeit und höre dir zu. Nicht, Thomas? Das kennen wir auch am Telefon. Manchmal ist die Zeit wirklich knapp, aber auch da muss man gegenseitig dann barmherzig sein miteinander. Und doch sollten wir selber uns auch so ausdrücken, dass der andere es versteht. Kommunikation ist nicht immer so einfach, auch nicht in der Ehe. Und da sollten wir auch zurückfragen, Schatz, wie hast du es jetzt gemeint? Habe ich dich richtig verstanden? Oder auch im Berufsleben, ja, wenn der Chef was sagt, lieber nochmal kurz fragen, habe ich so richtig verstanden? Nicht, dass man etwas falsch macht. Und da gehört eben das Zuhören dazu, ganz wesentlich. Auch in Jakobus 1, Vers 19 heißt es, dass wir schnell zum Hören sein sollen, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Schnell hören, aber warten, bis man ausgehört hat, ausgesprochen ist, und dann langsam zum Reden, auch bedächtig. Ich hatte vor einiger Zeit, 2, 3 Wochen, eine sehr schwierige Sitzung. Da war mir klar, ich muss einen Kieselstein unter meine Zunge legen. Ich darf möglichst nichts sagen und vor jeder Antwort, man wollte mich da in die Enge treiben, ja, vor jeder Antwort musste ich erst innerlich beten und genau überlegen, was ich sage. Und das 6 Stunden lang, das halten Sie mal durch, wenn Sie angeschlagen sind. Kein Wunder, dass ich immer noch krank bin. Aber auf jeden Fall, wenn man solche belastenden Situationen erlebt, wo man also so in die Ecke getrieben wird, da muss man sehr gut beten und überlegen, was man redet. Ja, und dann Sprüche 22, Vers 15. Torheit steckt dem Knaben im Herzen, aber die Rute der Zucht wird sie ihm austreiben. Darf man das heute überhaupt noch öffentlich sagen? Es steht ja in der Bibel, ich zitiere. Ja. Gott sei Dank darf man die Bibel noch zitieren in Deutschland. Allerdings muss ich jetzt aufpassen, was ich sage. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich sage dazu nur Folgendes. Eine Rute haben wir Gott sei Dank noch nie gebraucht, unsere Erziehung. Aber es ist schon gut, die Kinder zu züchtigen, auf die Weise, die Gott einem zeigt. Man braucht ja nicht unbedingt einen Stock dazu, das ist ja wirklich auch zu brutal oftmals. Aber so, dass sie es wissen und wissen, dass es eine Strafe ist. Auch wenn man sie in die Ecke stellt oder ihnen etwas entzieht oder vorenthält eine Zeit lang und wie auch immer. Und sie auch mal zart streichelt, ja, ihr wisst, was ich meine. Dann bleibt das eben hängen. Und es ist natürlich ganz klar, dass wir gegen jede Kindesmisshandlung sind. Da stimmen wir völlig zu, den Gesetzen. Es darf nicht sein, dass die Kinder irgendwie geschädigt werden. Aber wenn man sie überhaupt nicht mehr erzieht, dann wird ein großer Schaden sein für die Kinder und für die ganze Familie. Sie werden keinen Halt haben. Sie werden nicht mehr wissen, wo rechts und links ist. Sie werden keine Grenzen kennen und werden Menschen sein, die es später dann sehr schwer haben. Bis hin in die Süchte hinein, die dann in der Schule und so weiter auf sie zukommen, auf dem Schulhof mit Drogen und was da alles dann auf die Kinder zukommt. Aber wenn sie die Grenzen kennen, werden sie auch lernen, Nein zu sagen, wenn dann die Versuchung kommt. Denn die Torheit steckt auch schon dem Knaben, genauso auch dem Mädchen und dem kleinen Kind im Herzen. Ja. Auch die Babys wissen schon ganz genau, ihren Willen durchzusetzen. Das heißt, es bestätigt die Erbsünde, dass nach Psalm 51 wir schon in Sünden empfangen sind. Nicht erst geboren, schon empfangen in Sünden. Durch die Sünde Adams und Evas. Und eine gute Erziehung, es ist auch immer wieder ein Thema in den Sprüchen, ja, diese Erziehung, die die Rute nicht schont, die korrigierende Hand nicht zurückhält. Diese Erziehung wird zum Segen sein, um die Torheit auszutreiben und die Kinder zu geliebten und auch liebevollen und auch geradlinigen Menschen zu erziehen. Ja, wollt ihr noch weitere Sprüche dazu hören zum Thema? Noch eine Viertelstunde Zeit. Nachher, weil es wird aufgenommen. Dem Pferd eine Geißel, dem Esel einen Zaum und dem Narren eine Rute auf den Rücken. Das steht hier auch ausdrücklich. Das soll auch zu seinem Guten dienen. Der Esel braucht einen Zaum, damit er nicht unbändig wird, und das Pferd eine Geißel. Das weiß man ja auch vom Dressurreiten. Ich weiß nicht, ob hier jemand reitet. Habt ihr schon mal versucht, einem undressierten Pferd auf dem Rücken zu sitzen? Das ist, glaube ich, nicht so einfach. Ich habe es noch nicht probiert. Ich werde es auch nicht probieren. Und auch der Mensch muss eine gewisse liebende Dressur, vorsichtig gesagt, erfahren, damit er seine Grenzen gut erkennt und in den guten Ordnungen Gottes lebt. Ja, und dann habe ich lange Zeit gerätselt über Sprüche 26, Vers 4 und 5, wie das zu verstehen ist, weil das scheint zunächst widersprüchlich zu sein, was wir da lesen. Sprüche 26, Vers 4 und 5. Antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Antworte aber dem Narren nach seiner Narrheit, damit er sich nicht für weise hält. Ja, das fordert schon zum Denken heraus. Aber es ist kein Gegensatz. Gottes Wort widerspricht sich nicht. Ich verstehe das so. Denn Vers 4, antworte dem Narren nicht nach seiner Narrheit, damit nicht auch du ihm gleich wirst. Das heißt, wir sollen ihm keine närrische Antwort geben, so wie er es macht, sondern eine kluge Antwort, die von der Weisheit geprägt ist. Übrigens, Klugheit und Weisheit sind natürlich ähnlich, aber ich verstehe so, dass die Klugheit mehr das Angelernte ist und die Weisheit das, was von Gott geschenkt ist und darüber hinausgeht. So wollen wir also die Weisheit als absolute Steigerung der Klugheit verstehen, die Gottesgeist enthält, die Weisheit. Also wir sollen dem Narren nicht nach seiner Narrheit antworten, sonst würden wir ja genauso närrisch antworten wie er, sondern wir sollen den besseren Weg gehen und ihm mit göttlicher Weisheit Korrektur geben, damit nicht wir ihm gleich werden. Und dann heißt, antworte aber dem Narren nach seiner Narrheit, damit er sich nicht für weise hält. Und das verstehe ich so, dass wir ihn korrigieren sollen. Und zwar, nach seiner Narrheit heißt hier, dass wir auf die Narrheit eingehen und sagen, das, was du da machst, ist falsch. Ihn also korrigieren. Also nicht närrisch antworten, sondern weise antworten und ihn von seiner Narrheit wegkorrigieren. So ist es, denke ich, zu verstehen. Ja, dann Vers 6. Wir sind jetzt also noch abschließend in Kapitel 26, Vers 6. Es haut sich die Füße ab und muss Ärger schlucken, wer seine Angelegenheiten durch einen Narren besorgen lässt. Ja, stellt euch mal vor, ihr schickt jemanden los mit einem Auftrag, besorgt mir jetzt so und so viele Lieferungen von dem und dem Material. Und ihr wisst genau, es ist ein Narr, der kann das gar nicht wirklich und macht irgendwas anderes dann. Dann ist man letztendlich ja auch selber schuld, nicht? Wenn die Sache schief geht. Es haut sich die Füße ab. Das heißt, den kann man 10-mal schicken, aber es wird kein Erfolg kommen. Nicht? Kann man gleich selber gehen. Es haut sich die Füße ab und muss Ärger schlucken. Der Verdruss ist dann groß, wenn wir dann merken müssen, der Narr war einfach überfordert. Mit seiner Narrheit konnte er diese Aufgabe gar nicht erfüllen. Vers 7, die Beine des Lahmen hängen schlaff herunter. So ist ein weiser Spruch im Mund der Toren. Tja, ein lahmer Mensch hat auch Beine. Meistens. Es gibt welche, die haben ihre Beine verloren, aber lahm heißt, er kann die Beine nicht benutzen. Und so ist auch mit einem Toren. Der hat vielleicht auch irgendwo mal einen weisen Spruch aufgegabelt. Vielleicht zitiert er sogar die Bibel. Es gibt ja nichts Weiseres als die Bibel. Aber wenn er das sagt, dann stimmt der Zusammenhang nicht. Ja? Du sollst nicht sitzen, wo die Spötter sitzen, sagt uns Gottes Wort. Wenn ein törichter Mensch einen weisen Spruch bringt, dann staunt man wirklich. Aber dann der nächste Satz ist schon wieder töricht. Das ist das Problem. Nicht? Deshalb besitzt das keine Kraft. Der Tor müsste sich erst selber verändern lassen, sein ganzes Leben, dass dann alles in den Rahmen der Weisheit eingebunden ist. Versteht ihr? Ja. Der Kontext, sagt man auch, müsste stimmen. Der Lebenszusammenhang gibt nicht das her, was dieser Spruch verheißt, den er aus dem Zusammenhang gerissen in seinen Mund hat legen lassen und der wie ein Fremdkörper in seinem Munde wirken muss, weil er nicht wirklich weise ist. Und da müssen wir uns auch fragen, auch ich predige jetzt hier auch über Weisheit. Wenn ich aber nachher jetzt zum Beispiel beim Essen den größten Blödsinn sagen würde, ja, dann würdet ihr mich vielleicht auch nicht mehr ernst nehmen. So müssen wir alle wachsam sein. Wir wollen uns jetzt gar nicht über andere stellen, dass wir nicht selber abreißen, was wir aufgebaut haben. Aber durch unser Leben das durchstreichen, was unser Mund vielleicht sagt. Der Apostel Paulus sagt einmal, er möchte nicht anderen predigen und selber verwerflich werden, so im Römerbrief sinngemäß geschrieben. Ja. Wir sind keine Supermenschen, auch keine Superchristen, auch ich nicht, sondern wir sind begnadigte Sünder. Und doch sollen wir den Herrn um Weisheit bitten, dass wir nicht zu Toren werden im nächsten Moment. Sonst ist das total widersprüchlich, unser Leben. So verstehe ich den Vers 7. Die Beine des Lahmen hängen schlaff herunter. So ist ein weiser Spruch im Mund der Toren. Er überzeugt nicht, er hat keine Kraft. Aber so soll es nicht sein, sondern der Zusammenhang im Leben sollte stimmen. Ich sage das jetzt nicht als Gesetz, sondern als Evangelium, dass wir, wenn wir in der Kraft des Herrn leben, wenn Christus in uns wohnt, wir dann auch ihm nachfolgen und dienen können. Vers 8. Wie wenn man einen Stein in der Schleuder festbindet, so ist's, wenn man einem Toren Ehre erweist. Es ist vergebene Mühe, einen Toren zu ehren. Stellt euch vor, ihr habt eine Schleuder und was muss man machen? Der Stein muss fliegen können, der darf ja nicht festgebunden sein, fixiert. Aber so einen Toren zu ehren, das ist genauso, wenn man eine Schleuder hat und sie doch nicht benutzen kann. Auch der nächste Vers, ein Dorn geriet in die Hand eines Trunkenen und ein Spruch in den Mund der Toren. Tja, ein Dorn in der Hand eines Betrunkenen ist nichts Angenehmes. Der wird wahrscheinlich sogar fluchen, ja, dieser Dorn und so, ich will es nicht wiedergeben. Und ein Spruch im Mund eines Toren, der hat dort an sich auch nichts verloren, ein Weisheitsspruch, passt nicht zusammen. Erst muss der Tor sich bekehren, umkehren, ein Kind Gottes werden. Ein Schütze, der alle verwundet, so ist, wer einen Toren und dahergelaufene in Lohn nimmt. der schadet mehr, als dass es nützt. Ja, ein Schütze, der alle verwundet, der weiß gar nicht, wo er hinschießt. Der trifft einfach wild. Manchmal habe ich auch Angst, wenn ich durch den Wald spaziere und komme über so eine Lichtung, wo dann da ein Hochsitz steht. Da hoffe ich immer, dass der Jäger erkennt, dass ich kein Reh bin. Ja. Naja, es könnte schon mal passieren, dass einer schlecht sieht und dann schießt er auf einen Menschen. Das ist auch schon passiert. Und ein Schütze, der alle verwundet, das ist praktisch ein Amokläufer. Nicht? Ein Amokläufer, der alle anschießt und verwundet. Und so ist jemand, das ist jetzt der Herr gemeint, der einen Toren in Dienst nimmt. Nicht Gott jetzt, sondern ein menschlicher Herr, der einen Toren in Dienst nimmt, der ist jemand, der sehr viel Schaden anrichtet, der sein eigenes Anwesen zerstört und nicht fördert. Deshalb muss man auch bei Einstellungsgesprächen prüfen, wenn man eine Firma hat, wen stelle ich denn da ein? Taugt dieser Mensch etwas in dem Betrieb? Oder macht er mehr kaputt? Man kann auch Geduld haben, man kann Leute fördern, das ist gut und notwendig. Aber wenn man merkt, der kriegt es einfach nicht auf die Reihe, dann muss man sich trennen. Ja? Sonst um des Betriebes willen. Ein Schütze, der alle verwundet, ist wie einen Toren und dahergelaufen in Lohn nimmt. Dahergelaufen in solche, die man gar nicht kennt, die man unbesehen übernimmt. Da ist man dann selber töricht und nicht verantwortungsvoll mit dem Betrieb und mit den anderen Mitarbeitern. Noch zwei Verse zum Abschluss. 26, Vers 11. Wie ein Hund, der zu seinem Gespei zurückkehrt, so ist ein Narr, der seine Dummheit wiederholt. Tja, er hat nichts gelernt, nichts dazu gelernt. Früher gab es den Spruch, dumm geboren und nichts dazu gelernt. Also das ist traurig. Bitte? Was er gelernt hat, wieder vergessen. Sagt der Werner. Ja, also das, genau so ist das zu verstehen hier. Und ich weiß nicht, ich habe Hunde noch nicht so genau beobachtet, aber ich habe mir mal sagen lassen, die würden auch das Erbrochene manchmal wieder essen. Ja, ja, ich wollte gleich noch zitieren. 2. Petrus 2, Vers 22 ist eine Stelle dazu. 2. Petrus 2, Vers 22, wobei es da noch eine viel tiefere Bedeutung hat und da wird es erst recht entfaltet, was auch in Sprüche 26, Vers 11 wir gelesen haben. Hier geht es nämlich mit den Menschen, die einmal Erkenntnis des Herrn hatten und dann zurückgefallen sind in die Welt. Mit denen wird es nachher schlimmer, als es vorher war. Und das ist sehr ernst und das lesen wir ab Vers 20, 2. Petrus 2, ab Vers 20. Damit möchte ich dann auch schließen. Denn wenn sie durch die Erkenntnis des Herrn und Retters Jesus Christus den Befleckungen der Welt entflohen sind, aber wieder darin verstrickt und überwunden werden, so ist der letzte Zustand für sie schlimmer als der erste. Denn es wäre für sie besser, dass sie den Weg der Gerechtigkeit nie erkannt hätten, als dass sie, nachdem sie ihn erkannt haben, wieder umkehren, hinweg von dem ihnen überlieferten heiligen Gebot. Doch es ist ihnen ergangen nach dem wahren Sprichwort. Der Hund kehrt wieder um zu dem, was er erbrochen hat, und die gewaschene Sau zum Wälzen im Schlamm. Es ist sehr ernst und sehr traurig über den Rückfall im Glaubensleben. Den gibt es nach dieser Stelle auch leider. Und es steht ja vorher auch, dass Erkenntnis des Herrn schon da war, zumindest die Erkenntnis des Herrn. Das heißt an sich auch Gemeinschaft mit dem Herrn, wenn man es vom biblischen Gesamtzusammenhang her versteht. Aber wenn dann jemand, der schon die ganzen Segnungen durch den Herrn erfahren hat, Vergebung der Schuld, neues Leben, Friede mit Gott, Freude, himmlische Herrlichkeit, Hoffnung auf die himmlische Herrlichkeit, wenn der dann sagt, ach, das ist mir alles nichts, ich gehe wieder zurück zu den Vergnügungen der Welt, mache beim Fasching wieder voll mit. Ja, Ehebruch und Alkoholismus und Diebstahl und Betrug und Lüge, all diese Dinge wieder lieb gewinnt. Ja, dann ist es nachher schlimmer, als es vorher war. Der Herr kann auch da noch Gnade schenken, aber wir dürfen auch damit nicht spaßen. Irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Seelsorgerlich gesagt zum Abschluss, wenn jemand denkt, er hat die Sünde gegen den Heiligen Geist begangen. Mich rufen ab und zu Leute an, die diese Frage haben auch. Dann sage ich, wenn dir das eine Gewissensnot ist, dann kann ich dir sagen, dann gibt es für dich Hoffnung. Dann hast diese Sünde sicherlich nicht begangen, wo es keine Umkehr und Vergebung mehr gibt. Denn dann spricht ja das Gewissen noch und dann beten wir dann zusammen und der Mensch gewinnt dann wieder auch Heilsfreude. Heilsfreude im Herrn. Ja, möge der Herr uns auch gnädig sein, dass wir in seiner Weisheit wandeln, dass wir uns aus dem, was auch bei uns, auch bei mir noch törichtes Wesen ist, uns immer mehr reinigen lassen. Es ist ja keiner von uns nur weise und nie töricht, oder würde das jemand behaupten? Ich bin schon jetzt nur weise, nur auf der einen Seite. Es ist auch in uns immer noch Torheit, solange wir hier auf Erden leben und im Fleische angefochten werden. Aber möge Gott durch seine Weisheit in uns regieren, in uns die Oberhand behalten und uns seinen Sieg schenken, jeden Tag. Amen. Lasst uns aufstehen zum Gebet. Ja, Herr, in dir ist alle Weisheit verborgen und du hast sie uns enthüllt in deinem Wort. Lass uns darin lernen und weise werden, Tag für Tag neu, indem wir dein Wort begierig lesen und darin wachsen. Und nimm auch weg in uns, in mir, was töricht ist, was sündig ist, was nicht von dir ist, Herr. Reinige uns und verwandle uns immer mehr in dein Bild, auch in diesen Tagen. Schenke auch weiterhin Kraft nach Geist, Seele und Leib, auch gesundheitlich. Und segne die Gemeinschaft, Herr, auch den Austausch. Wir danken dir für deine Liebe. Amen.